Ja, das ist also meine erste Sonntagvormittag-Predigt in dieser heiligen Halle. Preis dem Herrn. Dabei kann ich gar nicht mal sagen, dass ich mich gewaltig vorbereitet habe und nach meiner Gewohnheit über den Wort Gottes brüte und meditiere, um dann das vom Herrn zu bekommen, was ich erstmal selbst innerlich erlebe, um es anschließend weiterzureichen. Es war diesmal anders. Die Woche war so intensiv mit so viel Arbeit ausgefüllt. Und bis gestern Vormittag war ich also pausenlos im Einsatz. Und damit, ihr Lieben, habe ich eine sehr intensive Zeit von so 3-4 Monaten zu einem Ende gebracht mit vielen Engagements, vielen fordernden Zusatzaktivitäten, viel Notwendigkeiten zu reisen, zu reden und bei Konferenzen und besonderen Events und anderen Anlässen dabei zu sein und mitzuwirken und zu reden. Das ist jetzt hinter mir, diese Zeit, und jetzt folgt ganz normales Gemeindeleben, hoffentlich ein normales Gemeindeleben. Zunächst mal viel Büroarbeit und Planungsarbeit. Wir müssen hier die Herausforderungen und die Möglichkeiten, die das Zentrum uns bietet, voll ausschöpfen. Da haben wir sehr viel zu bedenken, sehr viele Chancen geben sich da, und die müssen wir am Schopfe greifen und das alles sondieren und sortieren und delegieren, und viel Innovation und viele Ideen sind wünschenswert. Aber, ihr Lieben, ich habe doch ein ganz bestimmtes Wort. Und ich weiß genau, ich hab's vom Herrn. Ich weiß es ganz genau. Und es kam am letzten Sonntagabend, als Johnny Foot unter uns war, mit seiner ersten Bibelstelle in mein Herz geschossen. Und ich wusste es, das ist das Wort für heute Morgen. Und dieses Wort will ich euch gleich vorlesen. Noch einmal vielleicht einen kurzen Hinweis auf diesen letzten oder Kommentar auf diesen letzten Sonntagabend. Johnny Foot war hier im Berliner Raum wirklich ausgewrungen worden mit seiner vom Herrn gegebenen Fähigkeit zu weissagen. Er kann das stundenlang machen, aber hier war auch diesmal am Ende seiner Kapazität. Und dennoch kam er aufgeladen, fast bebend zu uns, und die Atmosphäre hier vibrierte fast vor göttlicher Kraft. Und es war ein sehr, sehr starker Abend in der Tat. Und dabei hat er uns ein Wort gebracht aus Psalm 14, Vers 3, was vielleicht, wenn man es erstmalig hört, gar nicht so umwerfend ist, aber es hat seine Bewandtnis. Da heißt es: Der Herr hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Dieses Wort hat mich gepackt, weil ich eben über den Begriff verständig sein, verständig leben, verständig reagieren gearbeitet habe, intensiv nachgedacht habe, gebetet habe und einiges erlebt habe dazu. Und dieser eben genannte Johnny Foot ebenfalls, er sagte, dass er im Zusammenhang mit diesem Wort in London vor einem Jahr ungefähr, als er dort tätig war, nachts aufgeweckt wurde in seinem Hotel, und der Herr sprach zu ihm, er soll auf den Wegen Jesu wandeln. Und hat das zunächst einmal so verstanden, dass er nach Israel gehen sollte und da einige Tage oder 1-2 Wochen, wie auch immer, bleiben sollte, um dort sich umzusehen, wo Jesus in seiner irdischen Wirksamkeitszeit tätig war. Aber dann merkte er, dass der Herr sagte, du sollst wandeln, wie Jesus gewandelt hat. Also nicht nur wo, sondern auf das Wie kommt es an. Und dann hat er das angefangen, und dann erzählte er mir, ohne dass er wusste, was wir mittlerweile so in unserer Verkündigung, in unserem gottesdienstlichen Leben, gemeindlichen Leben verfolgen, dann hat er mir erzählt, dass er unheimlich stark angesprochen worden ist im Hinblick darauf, dass wir wie Jesus wandeln sollen, von jenem Ereignis, auf das ich schon 1-2 Mal hier Bezug genommen habe, in Nordkalifornien, in der Stadt Redding, wo eine Gemeinde entdeckte, dass sie hier auf Erden das beanspruchen sollen, was der Himmel schon bereithält an Segnungen, was Jesus am Kreuz erworben hat, was der Vater schon zur Schöpfungszeit an göttlichen Taten, Wirkungen und Geschenken für uns bereitgehalten hat. Das hat ihn ungeheuerlich eben beschäftigt und ihr könnt euch vorstellen, so ging es mir auch. Ihr habt es noch in Erinnerung, wir haben gelernt, gleichsam dieser Gemeinde nachgelernt, nachvollzogen. Das hat eine tiefe Bewandtnis, dass Jesus im Vater unser sagte, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Im Himmel sind die Segnungen da, all die Willensbekundungen in ihrer Auswirkung, in der unsichtbaren Vorform von Segnungen zugehörig zu den Problemen liegen da. Und wir auf Erden sollen also nun diese Segnungen im Glauben herabholen, an uns aneignen, annektieren regelrecht. Und wir sollten wissen, zu jeder Schwierigkeit, zu jeder Not, zu jeder Problematik, zu jeder Krankheit gibt es tatsächlich im Himmel die zugehörige Lösung. Das war der Hintergrund. Und nun der Begriff verständig sein. Der Herr schaut vom Himmel herab auf uns, ob er einen Verständigen sehe. Und ich hoffe, er sieht bei uns sehr viele Verständige. Ich hoffe, er sieht bei uns so konzentriertes Verständigsein. Könnt ihr das auch wünschen, hoffen, glauben? Konzentriertes Verständigsein wollen wir ansteuern. Wer ist verständig im biblischen Sinne? Erstmal im Sinne des Neuen Testamentes. Wer in jeder Hinsicht, bei allem, was er tut, erst einmal nach dem Willen Gottes fragt, also die Initiative Gottes sucht und dann seine Hilfe und seine Kraft beansprucht. Also alles, was wir unternehmen und was wir lassen, was wir tun sollen, sollen wir tun darauf, dass wir fragen, was ist Gottes Willen. Aber nicht nur das, sondern wir sollen ihn suchen, ihn als Person einbeziehen in alle unsere Schritte und Wege und Maßnahmen. Und wer das tut, der ist verständig. Also ihn in jeder Hinsicht beanspruchen, weil er das gerne hat, weil er so kompetent ist, weil er alles bereits für uns besorgt hat, weil er nicht will, dass wir uns sorgen und dass wir uns stressen. Wir sollen in jeder Hinsicht nach ihm greifen und ihn beanspruchen. Und wenn wir es nicht tun, ihr Lieben, landen wir im nächsten Augenblick in der praktischen Unabhängigkeit. Es gibt eine theologische Unabhängigkeit, eine, die man bewusst plant, dass man sagt, ich gehe meinen eigenen Weg, ich will, dass nicht ein anderer mir reinredet. Gott mag denken, was er will, aber ich entscheide mich selbst. Das ist also eine theologische Unabhängigkeit. Es gibt eine praktische, indem wir bei der nächsten Herausforderung oder bei der nächsten Schwierigkeit oder in der gegenwärtigen Not einfach das tun, was wir meinen, was richtig ist, mit unserer Kraft. Um uns dann zu wundern, dass alles so zäh ist, so schwerfällig ist, nicht vorankommt oder negativ sich entwickelt und uns ausgemachte zusätzliche Probleme verschafft. Wir wollen es noch genauer sehen, was verständig ist. Verständig ist im biblischen Sinne, wer weiß, dass es zu den Schwierigkeiten die zugehörigen spezifischen göttlichen Lösungen gibt. Nicht allgemeine Lösungen, sondern zu jeder vorhandenen, existenziellen, aktuellen, gegenwärtig vorhandenen, dich plagenden Not gibt es eine Lösung im Himmel. Also das ist das. Und verständlich ist, wer weiß, wo sie sind im Himmel und wer weiß, wie man sie abholt. Nur Lieben, das wollen wir lernen. Wir haben das vor einem Jahr schon versucht, so uns anzueignen. Ungefähr jetzt, vielleicht vor 11 Monaten, hatten wir eine Serie aus dem Markus-Evangelium gehört, wie Jesus seine Jünger lehrte, verständig zu sein. Und ich denke, dass wir dabei schon einiges kapiert haben. Und ihr Lieben, wer es nicht hat, dem kann nachgeholfen werden. Nicht nur diese Predigt, sondern ich muss ja endlich mal das Commercial geben oder der Commercial, was die deutsche Form von Commercial, wie auch immer, zu einem neu erschienenen Buch. Das Buch heißt Wunder verstehen, Wunder erleben. Damals vor, es war im Januar dann, hatte ich angekündigt, ich werde ein Thesenpapier herausgeben, wo so einige Thesen, an die 40 glaube ich waren das, so sind das, uns verdeutlichen sollen, wie man ganz praktisch in seiner Alltagssituation die Hand des Herrn ergreift, wie man vom Himmel das nimmt, was uns gehört, war damals meine Ankündigung. Nun, aus diesem Thesenpapier ist ein Buch geworden. Vielleicht nur ein Büchlein, ich denke ungefähr 100 Seiten oder was, 90 Seiten. Aber lesenswert, ich möchte es sehr empfehlen. Kein abgerundetes Buch, das Dinge irgendwie total abschließend darstellt, sondern ein Buch mit der Zielsetzung, dass wir verstehen, wie wir den Himmel plündern. Wie wir all das, was vorhanden ist, ergreifen und nehmen und in allen Einzelheiten dann bedenken, welches die Schritte sind. Die Bibel ist voll von ganz konkreten, sehr spezifischen Anweisungen und Hilfen und Schritten, wie wir das bekommen. Und wir ehren den Herrn damit. Und ich möchte euch das sehr ans Herz legen, eine wunderbare Möglichkeit, ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen, erstmal für dich selbst und dann auch für deine Umgebung. Man kann sich auch selbst beschenken. Nun gut, also wir hatten damals den Begriff Verständigsein schon eingeführt. Wir haben ihn schon kurz untersucht, aber lange nicht in der Tiefe, wie das notwendig ist. Und das wollen wir heute nachholen. Damals hatten wir erlebt oder uns angesehen, wie Jesus, nachdem er lange gepredigt hatte, viel länger als ich, unvergleichlich viel länger als ich, und wie er die Menschen faszinierte und wie sie ihm nachfolgten, denn auch in relativ wilde Gegenden am See Genezareth, so in der Nordost-Ostecke vermutlich, und auf einmal merkten sie, da sind so 10 oder 12 oder 15.000 Leute da, die sind uns gefolgt und sie haben nichts zu essen, es wird schon allmählich dunkel. Und dann kam der klassische Satz des Herrn: Gebt ihr ihnen, ihr sind die Jünger, gebt ihr ihnen zu essen. Und dieser Satz im übertragenen Sinne gilt auch heute. Mehr denn je. Wir sollen den Menschen in Berlin zu essen geben. In unserem Fall nicht Brot, nicht Kohlenhydrate, nicht Fett, nicht Eiweiß, sondern göttliche Speise. Der Herr sagt das wirklich. Der Heilige Geist ist hier und er sagt, ihr sollt ihnen zu essen geben. Ihr habt das Entscheidende, was die anderen brauchen, was sie nicht haben. Ihr könnt es weiterreichen. Damals ging es allerdings ums Essen, um physische Nahrung. Und die Jünger waren verwundert, vielleicht entsetzt, steht nicht im Einzelnen da. In jedem Fall, sie haben es nicht zustande gebracht. Sie wussten nicht, wie man das ausführen sollte, obwohl es das Gebot ihres Herrn, ihres Meisters war, des Sohnes Gottes war, und dass sie in seinem Auftrage mit seiner Kraft das tun sollten. Sie haben also versagt. Sie haben versagt, indem sie nicht die Lehre und die Ermutigung gezogen haben aus all den vielen wunderbaren Ereignissen, die vorher stattgefunden haben, wo Jesus Wunder getan hat. Sie haben versagt, indem sie die Ausführung des Herrn über diese Zusammenhänge nicht zur Erkenntnis genommen hatten, nicht gegenwärtig hatten in sich. Sie haben versagt, indem sie die vielen Beispiele, wie der Herr Wunder getan hat, einfach nicht parat hatten. Sie haben versagt, indem sie nicht daran gedacht haben, dass sie selbst in seinem Namen schon ausgeschwärmt waren und Kranke geheilt hatten und Gebrechliche auf die Beine geholfen haben und Dämonen ausgetrieben haben. All das haben sie sogar selbst schon getan. Und in diesem Augenblick sollten sie auf sein Geheiß, unter seiner Verantwortung, mit seiner Kraft nun diese 10.000, 12.000 Leute speisen. Und sie haben es nicht geschafft. Sie hatten nicht geschlossen von dem, was der Herr sonst getan hat in diesen oder ähnlichen Situationen, auf die Herausforderung jetzt. Sie haben die gegenwärtige Situation, das sind 12.000 Leute zu speisen, ganz isoliert gesehen. Und exakt das will der Teufel, damals wie heute. Er will, dass wir nur die jeweiligen, jetzt gerade uns bedrängenden und quälenden Schwierigkeiten sehen, auf sie achten, losgelöst von dem, was Gott dazu sagt, was wir aus seinem Wort wissen, was wir früher erfahren haben bei uns selbst oder was wir gesehen haben bei anderen. All diese Erfahrungen, all diese Einsichten sollen weggedrängt werden. Sie sollen nicht gegenwärtig sein, nicht präsent sein. Und dann, ihr Lieben, ist der Weg zur Katastrophe, zum Versagen gebahnt. Und das war damals der Fall. Ihr Lieben, lasst uns das entgegennehmen mit einem gewissen Verständnis von Trost. Die spätere Mannschaft, die die antike Welt erobert hat, diese 12 Leute waren am Anfang, obwohl sie die direkte Unterweisung vom Herrn hatten, völlig unverständlich. Halleluja. Halleluja. Deswegen, weil deswegen für uns Hoffnung ist. Kann ich ein Amen hören? Danke, es war mehr als eins. Fantastisch, fantastisch. Und ihr Lieben, lasst uns mal kurz zur Kenntnis nehmen, das ist ganz schön wichtig, was daraus die direkte Folge war. Das wird uns beschrieben in der nächsten Szene. Jesus hat die Jünger entlassen, ging auf den Berg, hat mit dem Vater gesprochen und in der vierten Nachtwache, also nach 8 oder 9 Stunden, kam er auf den See, weil er merkte, dass sie erhebliche Schwierigkeiten hatten, voranzukommen. Sie mussten gegen widrige Winde kämpfen und kamen nicht voran. Und dann wandelte er auf dem Meer zu ihnen hin, um ihnen zu helfen. Und weil sie in dieser völligen Verkennung der Verhältnisse waren, weil sie die früheren Wundertaten, Heilung und Hilfen des Herrn nicht in sich getragen haben, waren sie entsetzt. Sie haben alles verkannt. Aus dem Helfer, aus Jesus, haben sie den Bedroher, mehr noch, sie haben ein Gespenst gemacht. Das geschieht laufend auch heute. Wenn wir in Schwierigkeiten drin sind und der Herr fängt an zu wirken, kann es sein, dass er von einer Seite kommt, wo wir es vielleicht nicht erwarten würden, weil wir nicht Vorwissen haben, weil wir seine Art, sein Wesen, seine Form zu reagieren nicht kennen und sehen es als ein zusätzliches Problem. Dabei ist es der Anfang der Hilfe. Der Anfang der Hilfe kann auch so aussehen, dass wir zum ersten Problem ein zweites Problem bekommen. Vielleicht sogar ein drittes Problem und dann müssen wir schalten. Dann müssen wir schalten, aha, das ist mit meiner Kraft nicht mehr zu lösen. Das, mindestens das müsste der erste Reflex sein. Hier will der Herr selbst ran und dann soll er ran, wenn wir ihn einladen. Also gut, wir erleben auf dem See, die Jünger waren entsetzt und sie sehen in Jesus, der ihnen helfen will und beistehen will, ein Gespenst. Zweitens, sie haben große Angst und sind völlig irritiert. Und dann sagt der Herr, fürchtet euch nicht, ich bin es, ich, euer Meister, euer Herr, euer Helfer, der Sohn Gottes, ich bin es. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Und dann lesen wir, dass sie anschließend, nachdem er das gesagt hatte und zu ihnen gekommen ist, von panischem Schrecken erfüllt waren, und zwar, wie es dort heißt, über die Maßen. Nachzulesen in Markus 6 ungefähr, weiß ich nicht, Markus 6, über die Maßen. Ihr Lieben, man kann erschrocken sein durch plötzlich über uns hereinbrechende neue Schwierigkeiten. Man kann als Christ kurzzeitig irritiert sein, wenn da etwas Unheilvolles und Bedrohliches auf uns zukommt. Aber dann müssen wir die Stimme des Herrn hören, der sagt, du, ich bin auch bei dir. Du bist nicht alleine. Ich bin hier. Ich bin hier mit meiner Kapazität, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Liebe, mit meiner Kraft, mit meinen Wundern. Fürchte dich nicht. Und spätestens dann, ihr Lieben, müssten wir dieses panische Erschrecken beiseite getan haben. Und dann müssen wir wissen, ja, er ist hier. Danke, Herr, du bist niemals fern von mir. Du lässt mich nie allein. Danke, es ist richtig, dass du mir helfen willst. Ich glaube das, dein Wort sagt es. Und so aus dem Problem einen Segen machen, indem wir diesen Segen aktiv abholen. Dann ging es weiter. Markus 8, Speisung der 4000, einige Tage, Wochen oder Monate später. Und wieder haben die Jünger versagt. Wieder haben sie nicht mit dem Herrn gemeinsam in seinem Sinne aktiv das Wunder gefertigt, indem sie seine Kräfte holten. Und wieder nachher auf dem Schiff gab es ein Gespräch. Sie waren unterwegs nach diesem Ereignis zur anderen Seite des Sees und dabei merkten sie, dass ihnen einige Brote fehlten. Sie hatten nichts für sich selbst. Vorher wurden 4000 plus Kinder und Mütter, vielleicht 8 oder 10.000 gespeist. Nun sind sie nur zu 12 oder zu 15 unterwegs und sie merken, es fehlt ihnen Brot und sie fangen an, sich zu sorgen. Und dann lesen wir Markus 8, die Verse 17 bis 21. Ich will nur ganz kurz die entscheidenden Hinweise euch vorlesen. Dann lesen wir, wie Jesus zu ihnen sagte, was überlegt ihr? Danach, begreift ihr noch nicht? Danach, versteht ihr nicht. Danach habt ihr euer Herz verhärtet. Danach erinnert ihr euch nicht. All das kommt aus dem Munde. Der Herr in seiner Liebe zu ihnen fässt sie etwas härter an, damit sie wirklich erkennen, worauf es ankommt. Sie haben ihr Herz verhärtet. Sie haben nicht verstanden und sie haben wieder eine fantastische Chance, Gottes Herrlichkeit in Gestalt von ganz praktischen Wundern zu sehen, verpasst. Ihr Lieben, was heißt verständig sein? Gemeint ist nicht eine Form von rationalem Durchblick oder tief intellektuellen Einsichten, nichts Akademisches. Das war für mich die Überraschung, der ich von diesem einen Wort gepackt war. Und ich weiß, wenn Gott zu mir redet und wenn Gott mir etwas Wichtiges darstellen will, hat es immer einen Hintergrund, hat es immer Tiefe und ist immer praktisch. Ich habe also gestern nachgeschaut, irgendwie einer Eingebung folgend, was steht denn eigentlich da im Griechischen an dieser oder einigen anderen ähnlichen Stellen? Und ich war überrascht. Da steht kein Wort, wie ich sonst kenne, was zu tun hat mit Verstand oder Vernunft oder Denken oder Bewusstsein. All das steht nicht. Diese ganzen bekannten Vokabeln im Griechischen stehen nicht. Da steht ein Wort, das ich nie erwartet hätte. Griechisch heißt es in Jemi, das sagt nicht sehr viel. Das heißt zusammensetzen. In seinem Denken ist hinzuzufügen, Klammern, in seinem Verstehen zusammenzufügen, zusammensetzen, was zusammengehört. Also in einer Situation, die eine Herausforderung enthält, die schwierig ist, die Angst erzeugen will, die uns bedrohlich vorkommt. In irgendeiner peinlichen oder schwierigen oder angsterzeugenden Situation sollen wir zusammensetzen, zusammenfügen, was Gott dazu gesagt hat. Was unsere alten Erfahrungen über Wunder Gottes beinhalten, wie wir vom Herrn ganz bestimmte dazu passende Verheißung bekommen haben. Dieses Wort steht da. Wir sollen im inneren Verstehen, in unserem Denken, einfach die göttlichen Worte mit der neuen Situation, der Herausforderung, der Schwierigkeit zusammentun. Das nicht isoliert sehen. Und das macht sehr, sehr viel Sinn. Und insofern kann man auch verstehen, was Jesus in Matthäus 13, Vers 19 uns sagt. Und da lesen wir: So oft jemand das Wort vom Reich Gottes ist gemeint, hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, das, was auf dem Weg gesät ist. Ihr Lieben, das müssen wir uns genauer anschauen. Das ist lebenswichtig. Der Herr will uns sagen, wenn wir das Wort Gottes von ihm hören, voll von Verheißungen, von Hoffnung und Aussicht auf seine Hilfe. Mehr noch, Beschreibung der vorhandenen Hilfe. Wenn wir das Wort hören, sollen wir es und müssen es sofort verbinden mit den zugehörigen Problemen, in denen wir gerade jetzt hier und heute sind. Oder umgekehrt, wenn wir in Schwierigkeiten sind, weil wir das Wort kennen, in irgendwelchen Problemen, chronische oder ganz neu hinzukommende, dann müssen wir das sofort verbinden mit den zugehörigen Worten des Herrn, der uns gesagt hat, was er für diesen Fall schon getan hat. Und wenn wir das nicht tun, jetzt wird es ziemlich massiv. Wenn wir es nicht tun, geht das Wort verloren. Es darf geraubt werden. Der Teufel darf offensichtlich offiziell kommen und das Wort nehmen, kassieren und wegtun und nachher sind wir wortleer und dadurch glaubensleer. Das ist gemeint. Also, das Wort will uns auffordern, wenn wir es hören, wenn wir es lesen, wenn wir es im Herzen verstehen, wenn wir im Gottesdienst sind, gerade jetzt heute Vormittag zum Beispiel, wenn wir Gottes Verheißung hören und wir hören, dass er ein kompetenter Gott ist, der wirklich ein problemlösender Gott ist, ein Gott der Lösungen, ein Gott, der uns lieb hat, dem es nicht egal ist, dass wir in diesen und jenen druckvollen Situationen sind, der mit uns denkt und mit uns leidet und alles getan hat, was wir brauchen, um herauszukommen. Wenn wir das alles hören, wie heute Vormittag zum Beispiel, und wir verbinden es nicht gleich jetzt heute, hier, heute Morgen, jetzt im Gottesdienst zum Beispiel, mit den vorhandenen Nöten, Problemen, Krankheiten, Herausforderungen, die jetzt da sind. Wenn wir das einfach unterlassen, uns einfach den Luxus erlauben, es nur zu hören und nicht zu verbinden, dann geben wir damit ein Signal in die unsichtbare Welt, das lautet, dieses Wort war gut, es war richtig, aber ich habe keine aktuelle Anwendung für notwendig erachtet, ich habe es zur Kenntnis genommen. Dann hast du es im biblischen Sinne nicht verstanden, im Sinne des Neuen Testamentes, im Sinne des Herrn, nicht verständig reagiert, dann hast du es insofern nicht verstanden. Hier steht dasselbe Wort, nicht ein allgemeines Verstehen, sondern ein Verstehen im Sinne, dass du das Wort verbindest mit den dazugehörigen Problemen, Nöten und Herausforderungen. Wenn du das nicht getan hast, wird dir das Wort geraubt werden. Und es wird passieren, und es passiert mengenweise, dass du hier im Gottesdienst sitzt, vielleicht angewärmt bist vor dem Worte Gottes, es gut findest, irgendwie sogar ermutigt findest. Aber dann gehst du raus, du hast beim Zuhören die Verbindung nicht vorgenommen, du hast die Entscheidung nicht vollzogen. Das gehört mir. Es ist eine Anweisung, wie ich mit dem jetzigen Lebensproblemen umgehe. Die sind gelöst, ich ergreife das. Es gehört mir, du hast es nicht getan. Und wenn du draußen bist in der Lobby oder unten auf der Straße oder zu Hause, ist das Wort futsch. Und dann kommt das berühmte Phänomen zustande, dass du heute nach dem Essen überlegst, mittags, wovon war denn die Rede eigentlich? Es war ganz gut, aber ich weiß gar nicht mehr, wovon hat er gesprochen? Und dann, wenn es hochkommt, dann fragst du diese Frage in der Runde am Tisch, sag mal, was war heute das Thema? Und in der Tat, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, sagt einer, es ging darum, dass wir verständlich reagieren sollten, nachdem der Herr seine Jünger liebevoll angemotzt hat, dass sie endlich mal richtig schalten sollten. Kommt denn vor? Wisst ihr was? Dieses hochspezifische Vergessen ist tödlich. Es raubt uns den Glauben. Denke ja nicht, dass du in 2 oder 3 Tagen, Dienstagabend oder Mittwochnachmittag, dass du dich dann hinsetzen kannst und dass du dann alles nur einmal sortieren kannst und zurückrufen kannst, um dann daraus die richtige Reaktion zu bilden. Glaub das ja nicht. Ihr Lieben, wir müssen heute eine ganz wichtige Entscheidung treffen, wenn wir wollen. Die sieht so aus, dass wir sagen, ich beginne zu verstehen, das Wort muss verbunden werden mit den Applikationen, mit den Anwendungsmöglichkeiten, also mit den gegebenen Schwierigkeiten. Und das nennt die Bibel an einer anderen Stelle in Hebräer 4, Vers 2, dass wir zu dem Wort Glauben hinzufügen müssen. Und Glaube ist das Verbindungsmittel zwischen Wort und der jeweiligen aktuellen oder chronischen Herausforderung. Habt ihr das verstanden? Wirklich verstanden? Ich höre fast nichts, ja? Wollen wir das so tun? Ihr Lieben, man kann Jahre und Jahrzehnte engagiert und positiv, nicht distanziert und verächtlich, engagiert und positiv im Gottesdienst sitzen, und weil man im biblischen Sinne nicht reagiert, geht das Wort verloren. Es geht wirklich verloren. Wir haben nachher einen allgemeinen Eindruck. Wir glauben nachher, es war göttlich. Ich denke, er hat das richtig gesagt. Es war keine Irrlehre. Hat mich irgendwie aufgebaut. Aber wir haben nichts Präzises im Herzen. Glaube ist nicht gewachsen. Und was ist die Folge davon? Kleingläubigkeit. Kleingläubigkeit ist ein Dauerzustand, eine Befindlichkeit, ist das, was geschieht, nachdem wir im Glauben das Verheißungswort nicht ergriffen haben, um dann wirklich echten, aktuellen Glauben zu erleben. Und nach dem Glauben kommt der Sieg. Der Glaube ist schon der Sieg. Er kommt nicht danach, sondern er ist schon der Sieg, mit dem wir die Welt überwunden haben. Wenn wir das nicht erleben, dann entsteht Kleingläubigkeit. Das ist so eine grundsätzliche Einstellung, in der wir im Prinzip positiv, bejahend, aber nicht zupackend die Dinge zur Kenntnis nehmen, irgendwie ein wenig abspeichern und daraus eine allgemeine christliche Grundbefindlichkeit oder Grundfrömmigkeit herleiten oder konstruieren. die aber nicht viel bringt. Kleingläubigkeit führt zur Herzenshärtigkeit, weil wir nun doch einmal in Schwierigkeiten sind. Und diese Schwierigkeiten müssen ja gemeistert werden. Also müssen wir etwas tun. Also müssen wir uns zusammenreißen, zusammenziehen, zusammenschrumpfen und hart werden und fest werden und bitter werden. Und wenn das der Fall ist, kommt erst recht, wie Jesus sagt, kein neues Wort in der nächsten Problematik in unser Herz hinein. Denn nur die Worte, die hineinkommen ins Herz, ja, nur die können Wunder erzeugen. Nur die können uns weiterbringen. Nur die Worte, die reinkommen. Und es kommen nur die Worte rein, die wir in diesem heute präsentierten Sinne verstanden haben. Nicht nur intellektuell verstanden haben, dass wir erkennen, worum es eigentlich geht, sondern aufgenommen haben und verbunden haben mit anderen Inhalten und mit den zugehörigen Herausforderungen. Und dann fangen wir an zu leben. Davor sorgen wir nur und vegetieren. Und erleben wie Angst und Panik und Verkennung und Friedelosigkeit uns bestimmen werden. Also ihr habt richtig verstanden, wenn ihr aus dem herausgehört habt, Jesus will, dass wir in allen Problemen und Verlegenheiten die Gelegenheiten, die Chancen sehen für göttliches Eingreifen im Sinne des Verständigseins. Immer wieder. Und wenn wir es ein paar Mal versucht haben und einige Male gescheitert sind, ist es kein Grund, damit aufzuhören, sondern zu sagen, jetzt erst recht. Du wirst erleben, dein Glaube wird wachsen. Ich soll dir vom Herrn sagen, der Herr ist begeistert über dich, wenn du in einer konkreten Not befindlich diese göttlichen Ratschläge, diese Gebote, diese Hilfen annimmst und sogar ein- oder zweimal scheiterst. Lieber das, als gar nicht erst anzufangen. Sag dann dem Herrn anschließend, oh Herr, das ist so schlimm, ich denke, ich habe alles verkehrt gemacht, ich lasse es sein, das funktioniert doch nicht. Mach das nicht so, sondern sag, Herr, irgendwie macht mich das neugierig und ich will deine Wunder sehen. Nicht, weil ich wundersüchtig bin, sondern weil du willst, dass wir sie sehen. Hört das? Der Herr will göttliche Wunder zur Ehre des Vaters, zu unserer Hilfe und zur Attraktion von anderen Menschen, die den Herrn nicht kennen, in unser Leben hineintun. Noch einmal, der Herr will ununterbrochen, in kleinen, mittleren und im großen Maßstab, seine Wunder uns zeigen, weil er sich dadurch verherrlicht. Vor allen Dingen, der Jesus verherrlicht seinen Vater. Und zweitens, weil wir sie brauchen und drittens, weil das ein Mittel ist, eine Möglichkeit ist, um die Herzen anderer zu erreichen. Nicht das Einzige, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen zum Beispiel Liebe und Hingabe und Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Sanftmut, ein erlöstes Strahlen und so weiter. Wir brauchen einiges mehr. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel. Und ihr nochmal, ihr habt das richtig verstanden, wenn ihr aus all dem herausgehört habt, der Herr will nicht nur gelegentlich, so alle 2 oder 3 oder 4 Jahre einmal sich erweisen in meinem praktischen Leben, sondern eigentlich ununterbrochen. Bloß wir müssen auf diese neue Denk- und Verstehensebene kommen. Und solange wir nicht drauf sind, ist es ziemlich schwer, die Wunder zu erreichen, weil wir sie eigentlich von vornherein innerlich ausgeschlossen haben. Wir isolieren die Herausforderungen von den göttlichen Hilfen. Und seine Verheißungen sind da. Er sagt dir, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Ich will nichts versäumen, was du brauchst. Es ist alles da. Er sagt dir, wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden, soll nicht zuschanden werden. Der Name heißt den Herrn anrufen bei seinen Eigenschaften, indem du dir vergegenwärtigst, was er ist und wer er ist, was er getan hat. Ja? All seine fantastischen göttlichen Eigenschaften dir vergegenwärtigen, dir aneignen, dich damit füllen und dann so diesen Namen anrufen. Nicht nur so ganz allgemein zu Gott reden, sondern seinen Namen, sein Wesen, seine Charaktereigenschaften, seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Hilfsfähigkeit kennen und wissen, dass die Segnungen schon da sind. Das zum Beispiel ist auch gemeint. Oder du wirst sagen und sollst sagen, ich werde nicht sterben, sondern die Taten Gottes verkündigen. Oder du sollst sagen, er ist mein Versorger. Also immer wieder heraustreten aus der Grundbefindlichkeit der Kleingläubigkeit, hineintreten in aktuellen Glauben, indem du sein Wort verbindest mit deiner Situation. Und vielleicht müssen wir Buße tun und sagen, Herr, vergib mir, dass ich so meinen Weg hatte, mein Verfahren, wie ich mit deinem Wort Umgang gepflegt habe. Ich habe doch zu sehr theoretisiert. Ich habe es einfach isoliert gesehen und dann auch meine Probleme, mein Leben isoliert gesehen. Und diese Trennung, die hat Unheil und Erfolglosigkeit und offenbar auch dein Schweigen in meinem Leben geschaffen, weil ich das unterlassen habe, was du uns sagst. Also wir brauchen eine Gesamtschau. Wir müssen den Überblick behalten. Wir müssen wissen, was heißt dieses und jenes Problem, nämlich nichts anderes als eine Steigerung des Erlebens Gottes in meinem Leben. Ab jetzt müssten wir diesen Reflex in uns wirklich formen. Eine Schwierigkeit? Aha. Eine Aufforderung, die dazu gehörige Segensreaktion des Herrn, den vorhandenen Segensanteil oder Portion im Himmel zu suchen und zu nehmen, zu beanspruchen. Ihr Lieben, so ist das zu verstehen. Es gibt in unseren Kreisen so die Formulierung, dass man im Zweifelsfall, wenn man nicht genau weiß, wie man sich zu verhalten hat, fragt, was würde Jesus jetzt tun? Eine gute Frage, die aber manchmal zu nicht ganz stimmigen Antworten führen kann, indem man nämlich so gedanklich hinzufügt, jetzt würde der Herr das und das lassen und das tun. Wir konstruieren dann irgendwelche besonderen Formen von Disziplin, die wir uns auferlegen oder opfern oder bestimmte Maßnahmen, bestimmte Taten, die wir tun müssen. Das schwingt so gedanklich mit. Und dieser Art von Antwort ist nicht so überzeugend. Wir müssen fragen, was hat Jesus schon getan? Was hat er schon getan? Was liegt beim Vater bereit? Oder meinetwegen können wir diese Formulierung auch wählen, wenn wir sie im Sinne des Herrn praktizieren würden. Von Jesus heißt es, er tat nichts, was er nicht zuvor den Vater tun sah. Hört ihr? Wir müssen die Geschenke sehen, sie uns anschauen. Und du fragst dich, ja, wie mache ich das? Ich habe doch diese prophetische Begabung nicht. Ich wünschte, ich hätte sie, aber ich habe sie nicht. Davon ist gar nicht die Rede. Indem du das Wort kennst, indem du anfängst, verständig zu werden, kannst du mit deiner gereinigten, geheiligten Fantasie dir die Lösung anschauen. Und dann in dieser Form sie in die Realität ziehen. Das ist gemeint. Du kannst nichts richtig bekommen auf Dauer gesehen, wenn du nicht das, was du brauchst, vorher siehst. Und das wollen wir beim Herrn lernen. Er hat das gesehen, was er nachher vollziehen musste. Er hat einfach die Geschenke, die Segnungen, die Kraftportionen gesehen und hat sie im Glauben ergriffen und dann umgesetzt. Und das erwartet er auch von uns. Das ist natürlich eine Sache des Übens und dann wird man am Anfang einige Male scheitern. Aber noch einmal, der Herr ist begeistert, wenn wir anfangen und das Scheitern einfach durchstehen und weitermachen. Und wir werden wachsen und Glaube muss wachsen. Aber wir sollten die wichtige Lektion des heutigen Tages wirklich nach Hause nehmen. Am besten jetzt schon praktizieren, während ich rede. Geh nicht von mir beschallt und beredet und mit einer Predigt ausgestattet nach Hause, sondern verbinde schon jetzt, während du zuhörst, das, was du hörst, Heraustreten aus Kleinglauben, verbinde es mit den Verheißungen Gottes. Und es gibt in diesem Raum, es gibt kein Problem, das ausgenommen ist, das eine Ausnahme darstellt, das zu groß ist oder zu unwichtig ist oder das als chronisches Problem nicht in Frage kommt. All das gibt es nicht. Es ist keine Schwierigkeit hier, die nicht unter diese göttliche Gesetzmäßigkeit und diesen Segenszuspruch fällt. Alles ist gelöst. Ich will mich jetzt am Schluss noch wenden an die unter uns, die in noch existenzielleren Problemen sind. Du kannst von dir nicht nur sagen, dass du da und dort irgendwo ein sachliches Problem hast, irgendeine Schwierigkeit mit Finanzen, mit einer Krankheit, mit deiner Familie, mit Personen, sondern du musst sagen, dass du eigentlich am Ende bist, dass du keine Hoffnung hast. Beladen mit Fehlern, mit Schuld und irgendwie Verzweiflung ist da. Und wenn du nach vorne schaust, weißt du nicht, wie es weitergeht. Es gibt keine reale Möglichkeit für dich, dein Leben sinnvoll und fruchtbar und mit Freuden ausgestattet zu Ende zu führen. Und der Herr sagt dir, diese Not hat er auch auf sich geladen. Er hat nicht nur aus allen Schwierigkeiten Lösungen geschaffen, die im Sichtbaren, im Sachbereich liegen, sondern auch diese hauptsächlichen Nöte der Sinnlosigkeit, des Überwältigtseins vom Vergehen, von Schuld, des Gebeuteltseins vom Fluch. Er hat deine alte Natur getragen. Und er will dir sagen, dafür steht er ein. Übernimm seine Lösung. Er vergibt dir einfach alle Formen und Arten und Mengen deines moralischen Versagens in deinem Leben. Er tut es deswegen, er kann es deswegen tun, weil er das übernommen hat. Er hat deine Schuld freiwillig übernommen und getragen und abgebüßt. Er gibt dir Vergebung und Gerechtigkeit und ewiges Leben und macht dich zu einem Kind des Vaters und zu einem Sohn, einer Tochter von sich selbst. Auch hier gelten dieselben Grundregeln, nur eben, dass wir sie hier ein wenig anders anwenden. Alles, was wir brauchen, ist da. Vergebung ist da, das neue Leben ist da, Beendigung des Fluches ist da, göttliche Gerechtigkeit ist da, seine ständige Zuwendung ist da, seine Liebe ist da, er möchte dein Vater sein, all das ist gegeben. Nun braucht er noch dein Ja. Und darum bittet der Herr dich heute und ich dich ebenfalls. Ich weiß natürlich, was abläuft in jemanden, der so gerufen wird. Er erlebt das Gegenteil von dem, was das Angebot voller Lockung und Wert enthält. So eine Angst, dass du jetzt auf etwas verzichten musst. Dass du, wenn du jetzt dich darauf einlässt, dass dein Leben dann eng und schmalspurig und sehr fromm und heilig und unglücklich wird. All das kommt in dir hoch. Und nichts davon stimmt. Der Herr ruft dich, um dir in Zusammensein mit ihm wirklich beglückendes, volles Leben zu geben. Der Herr ruft dich, um dir die Angst vor dem Tod, die Angst vor der Zukunft zu nehmen. Der Herr ruft dich, um dich zu beglücken mit seiner Gegenwart, mit seiner Hilfe, mit seiner Versorgung, um dich einzugliedern in eine wunderbare, weltweite, große Familie. Er holt dich und er sucht dich nicht, damit du unbedingt Mitglied wirst in einer bestimmten Gemeinde, etwa in dieser Gemeinde, sondern er will dein altes Leben von dir abwerben, dass du es hergibst und dir sein neues Leben geben. Und das ist heute auch ein Angebot, das auch nicht irgendwann bedacht werden soll, sondern ebenfalls heute, alles hier, alles jetzt. Sage nicht, denke nicht, naja, das kann ich immer noch machen. Okay, theoretisch kannst du es machen, vielleicht auch praktisch, aber du kannst nicht bestimmen von dir aus, wann die nächste Gottesstunde, der nächste göttliche Kairos, die nächste angenehme Zeit, die Möglichkeit kommt, dass du wieder Ja sagen kannst. Du brauchst eine bestimmte göttliche Vorarbeit, dass du imstande bist, herauszutreten aus dem alten Leben hinein in das Neue. Und heute ist eine solche wunderbare Zeit. So wollen wir heute alle, jeder in seiner Weise, eine ganz praktische Entscheidung treffen. Die lautet, ich nehme nicht generell das Wort mit den wunderbaren Verheißungen entgegen, ich nehme es jetzt, ich ergreife es jetzt. Ich weiß es zur Genüge, wenn ich jetzt rausgehe und nicht reagiere, fallen die unsichtbaren Kräfte von Mr. Dunkel über mich her und werden mir die Worte rauben und mit den Worten den Glauben rauben und mit den Worten diese innere Entschlossenheit und Entschiedenheit rauben, wirklich den Herrn jetzt zu erleben und damit auch den Schritt hinein in mein nächstes Wunder. Ich will Wunder verstehen, um sie zu erleben. Und ich will zum Herrn gehen und ich will das wirklich verstehen. Er ist mein Beglücker und nicht ein Gespenst. Er ist nicht so ein religiöser Fata Morgana, die mich lockt, aber nachher bin ich doch in der Wüste. Er steht zu seinem Wort und er sucht dich und er möchte heute dich einladen, mit ihm zum Vater zu kommen. Es ist hohe Zeit, dass du nicht mehr unter dem Schöpfer, sondern mit deinem göttlichen Vater zusammenlebst. Amen. Amen, Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass dein Wort so präzise ist und es erwischt uns dort, wo wir wirklich Hilfe und Korrektur brauchen. Und danke, Herr, dass du durch deinen Geist es so im Herzen eines jeden unter uns deutest und interpretierst, dass genau der Effekt zustande kommt, den du erreichen willst. Und wir danken dir, dass du ein Gott der großen Wunder bist. Und wir bekennen, wir brauchen sie. Wir sind umgeben von so viel Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten. Wir brauchen deine Wunder und wir ergreifen sie jetzt. Und Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass wir ausgestattet mit deinen Wohltaten, mit deiner Hilfe, dann ein einziges Fanal, eine Einladung werden für die Menschen draußen, die dich nicht kennen und die in diesem Raum sein sollen, nicht nur um die Stühle zu besetzen, sondern hier in deiner Gegenwart entspannt und erleichtert und befreit dich preisen zu können. Dankbar dafür zu sein, dass sie herausgetreten sind aus dem Leben der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit, der Sinnlosigkeit. Und Vater, ich möchte dich bitten jetzt, dass du denen unter uns begegnest, die dir sehr nah sind, die deinen Sohn im Prinzip schon anerkannt haben, aber noch nicht ihm die Hand gereicht haben, die noch keine Liebesbeziehung zu ihm haben, noch nicht wissen, was es heißt, angenommen zu sein und erlöst zu sein. Aber Heiliger Geist, du bist hier, um an ihrem Herzen zu arbeiten und sie zum Vater zu ziehen. Und im Sinne der heutigen Predigt möchte ich fragen, das betrifft jetzt die letzte Gruppe von denen unter uns, die heute eine Entscheidung treffen können. Ich möchte fragen, wer ist unter uns, der spürt, das ist in der Tat mein Tag und meine Stunde. Und du spürst, wie der Heilige Geist zu dir redet. Du weißt genau, wovon ich spreche. Und wie er dich liebevoll und sanft drängt. Und ihr sagt, lass dich ein auf dieses Angebot. Hab keine Angst davor. Und ich möchte dich fragen, willst du heute da, wo du bist, wo du sitzt oder stehst, wie auch immer, eine Entscheidung, ein Ja formulieren, ein Glaubensja zum Herrn, dass du sagst, ja, mein Leben gehört dir. Ich will nicht mehr das alte Leben fortsetzen mit all den vergeblichen Anstrengungen und Hoffnungen, die mich enttäuscht haben. Ich komme zu dir, Herr. Du hast offensichtlich mein Leben neu konzipiert und ich brauche das neue Leben. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Gnade. Ich brauche Hoffnung. Ich brauche ewiges Leben. Ich möchte keine Angst mehr haben. Für wen das gilt? Ich hätte dich gebeten, hab doch den Mut, da wo du sitzt, heb einfach deinen Arm. Als dein Zeichen, als deine Entscheidung. Danke, ich sehe das. Es sind noch sicherlich noch andere. Eine ganze Anzahl. Ich rede von denjenigen, die heute so eine gültige Entscheidung für den Herrn treffen sollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir machen jetzt Folgendes. Heute ist auch der Tag für die Gemeinde. Wir warten nicht mehr auf irgendeine besondere göttliche Eingebung. Wir wissen, der Herr steht zu seinem Wort. Du hast das Wort verbunden mit deiner Not, mit deiner Krankheit, mit deinen Problemen. Und jetzt wollen wir das so praktisch durchziehen. Lasst uns aufstehen. Und wir machen das heute wie folgt. Ich werde nicht nur nach vorne rufen, wie sonst üblich, zusammen mit denjenigen, die Sie eben gemeldet haben. Sie sind herzlich eingeladen, dringend gebeten. Kommen Sie einfach nach vorne zu den anderen, die hier nach vorne kommen werden. Und identifizieren Sie sich oder geben Sie sich zu erkennen als solche, die sich gemeldet haben, die heute den Schritt über die Linie hin zum Vater vollzogen haben. Nicht in eine Gemeinde hinein im Sinne von Gemeindezugehörigkeit, sondern ins Reich Gottes zum Vater. Kommen Sie dann nach vorne zusammen mit den anderen. Und ich denke, dass wir alle heute mal einen Schritt tun sollten, und dazu müssen wir nicht alle nach vorne kommen, dass wir jetzt zum Vater reden und sagen: Vater, ich will nicht so weitermachen wie bisher, nämlich immer nur alles zur Kenntnis nehmen. Ich lege mich fest. Die Wunder sind da. Ich hole sie ab. Ich verbinde jetzt dein Wort mit meinen Problemen in dem Sinne, dass ich die Probleme hinter mir lasse. Ich schaue nicht auf sie, sondern ich schaue auf dich. Und ich halte das fest mit Freuden und Dankbarkeit, bis ich sehe. Ihr Lieben, das können wir alle in den Reihen sprechen. Und das sollten wir gleich machen. Und einige, die meinen, ich muss das mit jemandem noch teilen. Vielleicht brauche ich den Glauben eines Gebetshelfers. Ihr könnt nach vorne kommen, zusammen mit denjenigen, die sich gemeldet haben. Okay, auf Kommando geht es los. Ihr spielt dabei vielleicht nicht zu laut, ja, sodass wir unsere eigenen Worte noch verstehen können. Und so wollen wir jetzt diesen Gottesdienst ganz praktisch abschließen. Nicht mehr nur zur Kenntnis nehmen, es bleibt wie gehabt, sondern wir verbinden das Wort, den Herrn Jesus selbst, den Vater, mit den Schwierigkeiten, um sie so zu überwinden. Halleluja. Okay.